ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Große Aufregung in Sicherheitskreisen nach der Festnahme eines mutmaßlichen IS-Anhängers aus Libyen. Er soll einen Anschlag auf die Botschaft Israels in Berlin geplant haben. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, nachdem die Bundesanwaltschaft das gestern Abend so angeordnet hatte. Festgenommen wurde er am Samstag in Bernau, nördlich von Berlin. Was es zu dem Fall bislang alles an Erkenntnissen gibt, fasst RBB-Reporter Fred Pilarski zusammen.
Seit September 2023 ist der Mann aus Libyen ausreisepflichtig. Sein Asylantrag wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. Erst in diesem Sommer ist allerdings der Landkreis Barnim darüber informiert worden. Warum das so lange dauerte, bislang unklar. Zwar wäre eine Abschiebung in das Bürgerkriegsland ohnehin nicht möglich gewesen, sagt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen heute. Allerdings hätte es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gegeben.
Wir haben einzelne Fälle, auch in Brandenburg, von Libyern, die freiwillig in ihr Heimatland zurückreisen. Zu dieser Beratung, die haben wir aufgebaut in unserer Ausländerbehörde, wäre es ein Kandidat gewesen, wo wir diese freiwillige Rückreise hätten organisieren bzw. ihn davon überzeugen können.
Bislang ist der Mann nur tatverdächtig, nicht überführt. Die Untersuchungen durch die Bundesanwaltschaft laufen. Dazu ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Man hat bei der Durchsuchung keine Schusswaffen gefunden. Das heißt aber nicht, dass ein Anschlag nicht möglicherweise doch geplant war. Offenbar wurden andere Waffen gefunden, möglicherweise Stichwaffen. Und man wird nun sehen müssen, was sich beispielsweise auf dem Handy oder auf anderen Datenträgern an Hinweisen findet.
Wie auch schon bei den letzten Festnahmen von Terrorverdächtigen in Frankfurt und Wittstock kam der Hinweis von einem ausländischen Geheimdienst. Dieser Informationsaustausch sei in Ordnung, sagt Innenminister Stübgen. Allerdings ärgert ihn, dass die hiesigen Behörden zu wenig Befugnisse hätten. Stübgen nennt als Beispiel die Gesichtserkennung.
Jedes mittelprächtige Handy kann das mittlerweile. Mein 5 Jahre altes Privathandy kann das schon. Unsere Polizei darf es schlichtweg nicht anwenden. Es ist völlig absurd, dass solche Möglichkeiten jetzt zwar eröffnet werden mit diesem Gesetz, allerdings nur unter richterlichem Vorbehalt. Es ist praktisch nicht umsetzbar.
Da wundert sich Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen darüber von der CDU im Beitrag von RBB-Reporter Fred Pilarski. Und warum der Verdächtige nicht nach Libyen ausgewiesen werden konnte, das wird zurzeit geklärt. Berlins Nahverkehr gilt als vorbildhaft, wenn nicht wieder mal was kaputt geht oder Personal fehlt. Dichter Takt, viele Linien und Haltestellen, was will man mehr? Eine Magnetschwebebahn hieß es lange von der CDU-Verkehrssenatorin in Schreiner und Bonde. Doch das hat sich jetzt wohl erledigt und das noch bevor die Umsetzung des Projekts überhaupt konkret angefangen hat. Landespolitikreporter Jan Menzel über Befürworter und Gegner einer Berliner Magnetschwebebahn und warum das jetzt nichts wird.
Für eine Magnetschwebebahn in Berlin hatten sich der regierende Bürgermeister Wegner, CDU, und CDU-Fraktionschef Stettner eingesetzt. Die mitregierende SPD und vor allem die Opposition hatten die Idee von Anfang an skeptisch betrachtet, auch wegen der hohen Kosten. Linken Verkehrspolitiker Christian Ronneburg sieht sich nun bestätigt, das Aus für die Magnetschwebebahn sei seit langem die erste richtige verkehrspolitische Entscheidung des Senats. Statt Geld und Personal in unausgegorene Lobbyprojekte zu stecken, sollte lieber in einen funktionierenden Bus- und Bahn Verkehr investiert werden, so Ronneburg. Eine Machbarkeitsstudie wäre die Voraussetzung, um das Projekt zu starten. Die Mobilitätsverwaltung teilt nun mit, dass nicht geplant sei, diesen Auftrag zu erteilen. Darüber hinaus heißt es in der Antwort, dass eine eingesetzte Arbeitsgruppe bislang keine neuen Erkenntnisse über geeignete Strecken geliefert habe. Auch der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg VBB habe noch kein Angebot für eine Grundlagenuntersuchung gemacht.
RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel war das über das Ende der Magnetschwebebahnträume in Berlin. Filmreife Szenen haben sich letzte Nacht in Cottbus abgespielt. Die Polizei kontrollierte dort einen PKW und fand vermutlich Sprengstoff. Die Substanz wird jetzt von Sprengstoffexperten untersucht. Was aber war genau passiert? RBB-Reporter Daniel Mastow kennt die ganze Geschichte.
In der Wernerstraße, gleich neben dem Staatstheater Cottbus, sucht die Polizei am Vormittag nach verdächtigen Gegenständen. Gebüsche und Wege werden Stück für Stück genauestens gecheckt. Am Straßenrand steht ein PKW, eine Seite ist völlig demoliert. Dieses Auto rammt erwischte der Fahrer bei der Flucht vor der Polizei. Von hier rennt er zu Fuß weg. Doch er kommt nicht weit, er wird festgenommen, die Ermittlungen beginnen. Die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filon.
Die Kollegen haben sich dann sein Fahrzeug angeschaut und im Fahrzeug Gegenstände aufgefunden, die sprengstoffverdächtig sind, so Eigenkonstruktion.
Sofort werden Sprengstoffexperten informiert.
In so Fällen gibt es dann festgeschriebene Prozesse bei der Polizei. Man geht da nicht weiter ran, man holt Spezialisten hinzu, die sich mit Sprengstoff auskennen.
Über den Fahrer ist noch nicht sehr viel bekannt.
Es handelt sich um einen 45-Jährigen, polizeilich noch nicht bekannt hier aus der Region. Er wurde vorläufig festgenommen. Er hatte einen Atemalkohol von über 1 Promille.
Der 45-Jährige selbst schweigt zu den Ereignissen der Nacht. Bisher, sagt Ines Filon. Viele Fragen müssen nun geklärt werden. Vor allem, was hat er in seinem Auto transportiert?
Was ist das für ein Zeug? Ist er explosionsfähig? Und zu was hat er das beschafft oder hergestellt? Und zu was sollte es dienen?
Wann es Antworten geben wird, sei unklar, sagt die Polizeisprecherin. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.
Sprengstofffund in einem Auto in Cottbus, Daniel Masto berichtete. Heute war Berlin Zentrum des royalen Europa, denn aus gleich 3 skandinavischen Königshäusern kam Besuch aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Die Dänen schickten ihr Königspaar, die beiden anderen Paläste die Kronprinzenpaare. Dazu dann noch die Staatsoberhäupter aus Finnland und Island. Was war da los? Es wurde Geburtstag gefeiert, nämlich der 25. der nordischen Botschaften in Tiergarten. Unsere Reporterin Helena Dehler war beim Festakt dabei.
Die 5 nordischen Botschaftsgebäude gruppieren sich um einen freien Platz in der Mitte, den Torget, zu Deutsch Dorfplatz. Normalerweise sind hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaften zu sehen. Heute ist ein roter Teppich ausgerollt, eine Bühne wurde aufgebaut und geladene Gäste in schicker Garderobe lauschen den Reden. Der finnische Präsident Alexander Stubb sorgt für den ersten Lacher. Wir haben über die Reihenfolge der Reden nachgedacht. Sollen wir nach dem Protokoll gehen, in alphabetischer Reihenfolge? Aber wir haben uns entschieden, zuerst darf das Land mit den glücklichsten Menschen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobt die Architektur der nordischen Botschaften und bezeichnet sie als ersten Coworking Space Berlins.
You could say that they were already a co-working space.
Es war ein Coworking Space, bevor dieses Konzept überhaupt erfunden wurde. Die Skandinavier waren Pioniere in so vielen Dingen. Die meiste Aufmerksamkeit erhalten aber weder die bestechende Architektur der Botschaftsgebäude noch die diplomatischen Errungenschaften. Die Royal-Fans warteten Stunden auf die königlichen Promis.
Ich bin immer ganz fasziniert von den Königen und Königinnen. Und genau, als wir das jetzt am Freitag erfahren haben, habe ich gesagt, okay, bevor wir den Zug zurücknehmen, lass uns noch mal schnell vorbeigehen. Vielleicht erhaschen wir noch einen kleinen Blick.
Wir kommen ursprünglich aus Finnland, aber wir beide wohnen in Hamburg. Und natürlich, es ist ein Jubiläum heute, 25 Jahre. Und wir möchten alle Gäste hier auch treffen, okay? Oder einmal mindestens sehen.
Ich war schon heute Morgen im Flughafen, deswegen habe ich das Königspaar schon gesehen. Aber so alle 5 Staatsoberhäupter auf einmal zu sehen, das ist schon was anderes.
König Frederik XI. Und Königin Mary von Dänemark, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden und auch das norwegische Kronprinzenpaar Håkon und Mette Marit von Norwegen sind dann auf dem roten Teppich auch von der Straße aus kurz zu erhaschen. Kronprinz Håkon von Norwegen spricht in seiner Rede auch ernste Themen an. Denn die nordischen Länder arbeiten gemeinsam daran, bis 2030 zur nachhaltigsten Region der Welt zu werden.
Just as the buildings surrounding us here today.
Die Gebäude um uns herum repräsentieren Stetigkeit und ich bin zuversichtlich, dass die Beziehungen zwischen unseren Nationen auch die Herausforderungen der Zeit überstehen.
Vielen Dank und herzliche Glückwunsch zum Jubiläum.
Für eine gelungene Überraschung sorgt Berlins Kultursenator Cho Chialo. Er bringt mit dem Moka Efti-Orchester ein musikalisches Geschenk mit zum 25-jährigen Bestehen der nordischen Botschaften. Das hat die geladenen Gäste in der schicken Garderobe zwar nicht von den Stühlen gerissen, aber immerhin zum rhythmischen Klatschen animiert.
Also Stimmung beim Festakt zum 25. Bestehen der nordischen Botschaften in Berlin. Helena Dehler informierte. Noch vor wenigen Wochen hatten wir ja an Oder und Elbe Hochwasser. Und bei solchen Ereignissen sind Sie besonders wichtig, die Deichläufer, also Freiwillige, die die Deiche auf Schäden kontrollieren und diese dann so schnell wie möglich weitermelden. Am Wochenende wurden in der Prignitz gut 40 künftige Deichläufer geschult, in Theorie und auch in der Praxis am Deich. Und rbb24-Reporterin Britta Streiter war mit dabei.
Der Schulungsraum beim Technischen Hilfswerk in Kumlosen bei Wittenberge ist gut gefüllt. 2 Stunden lang geht es um die Aufgaben eines Deichläufers, den Aufbau eines Deiches. Lysanne Jakob vom Landesumweltamt sagt, welche Gefahren die Deichläufer erkennen müssen.
Die müssen austretendes Sickerwasser melden, Risse bis hin auch zu Nutria und Biber, wenn wir Gefahr laufen, dass sie sich in den Deich eingraben.
Gut 100 Freiwillige werden bei einem Hochwasser ab Alarmstufe 3 für die Deiche im Bereich Lenzen benötigt. Nun wird das erprobt, was vorher besprochen wurde. Die Hochwasserexperten haben am Deich ein paar Schadstellen-Attrappen platziert.
Einmal Stopp.
Was melden wir? Wachlokal 2, Wachgruppe 2, bitte kommen. Meldung, Sickerwasseraustritt oberhalb Deichverteidigungsweg, Kilometer 33,25.
Verstanden. Ricarda Rath aus Mellen war schon beim großen Hochwasser 2002 als Deichläuferin aktiv und freut sich, ihr Wissen aufzufrischen.
Ein gutes Gefühl ist es, hier mit dabei zu sein, weil es auch ein Gemeinschaftsgefühl ist. Also ich habe aus dem Hochwasser 2002 in Erinnerung, dass wirklich alle Menschen zusammen ein Ziel hatten und das verbindet.
Tja, das ist eine gute Sache, sagt eine der Teilnehmerinnen einer Deichläuferschulung in Kumlosen in der Prignitz. rbb24-Reporterin Britta Streiter war dabei.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Annika Franze aus dem trubligen Berlin-Friedrichshain packt ihre Koffer. Die 37-Jährige zieht weg und lässt die Follower ihres Instagram-Kanals daran teilhaben.
Ciao, ich zieh weg hier. Kleinstadt. Brandenburg.
Ja, ich auch. Ich werde euch auch alle vermissen.
Die Entscheidung, Berlin zu verlassen, ist die Folge eines Experiments, an dem Annika Franze diesen Sommer teilgenommen hat. Ein Kleinstadt-Experiment. Guben hatte zum Probewohnen eingeladen. Guben in der brandenburgischen Niederlausitz, etwas über 16.000 Einwohnende, direkt an der Neiße. Auf der anderen Uferseite liegt Polen. Fast kostenlos konnten die Mitmachenden dort den Sommer verbringen, um das Kleinstadtleben zu testen. 17 Parteien, insgesamt 33 Leute haben es probiert, auch Annika.
Ich war bereit für ein Abenteuer, aber ich war auch schon lange bereit, mal aus Berlin rauszukommen, weil ich lebe seit meiner Geburt in der gleichen Postleitzahl und ich hatte jetzt das Gefühl, nach 37 Jahren wird es mal Zeit für was anderes.
Ihr Wohnen auf Probe hat Annika auf Instagram geteilt. Auf ihrer Seite Annis Content konnten Interessierte immer miterleben, was die Frau aus der Großstadt so erlebt, im kleinen Guben.
Das ist mein Zuhause und da ist meine Wohnung.
Dann wohne ich jetzt in Guben. Leute, ne? Das Probewohnen hat eigentlich alles gleich in die Wege geleitet. Also ich konnte erstmal einen richtig internen Einblick in die Stadt kriegen, weil ich Leute aus Guben sofort kennengelernt habe. Und danach konnte ich nämlich auch gleich mir einen Job besorgen.
Denn der Sommer in Guben hat Annika so gefallen, dass sie entschied, hier auf Dauer zu bleiben. Am 17. September unterschrieb sie ihren Arbeitsvertrag. Inzwischen ist sie im Naemi-Wilke-Stift, einem Krankenhaus, tätig.
Ich komme erst mal hier an. Ne? Also ich fange an, mich zu gewöhnen an den Rhythmus und die Prozesse hier, an die Umgebung, mein Büro und mein Platz. Das muss jetzt alles erst mal wachsen, glaube ich.
Eine große Umstellung für die ehemalige Erzieherin. Annika ist hier als Assistentin der Geschäftsführung tätig. Bisher kennt Markus Müller, Rektor im Naemi-Wilke-Stift, nur Geschichten von Menschen, die Guben verlassen haben. Und deshalb freut ihn Annikas Entscheidung für die Kleinstadt.
Sie bringt eine ganz tolle, offene Art mit, um auch auf die Menschen hier zuzugehen und ihnen zuzuhören. Und das kommt sehr gut an und ich glaube, da können wir viel gemeinsam erreichen.
Noch einfacher als die Jobsuche war es für Annika, eine Wohnung zu finden. Sie hatte die Qual der Wahl zwischen 10 Angeboten und entschied sich für eine Maisonette-Wohnung, 75 Quadratmeter, für 650 Euro warm. Für jemanden, der aus einer Großstadt mit riesigem Mangel an bezahlbarem Wohnraum kommt, fast ein Wunder.
Ich war so ein bisschen positiv schockiert eigentlich, ne, weil ich habe das erst gar nicht so richtig geglaubt, dass es hier so wahnsinnig günstige Mietpreise gibt.
Für auch noch tolle Wohnungen. Arbeitsplätze, Kita-Plätze, all das gibt es hier und ganz viel Natur obendrauf. So versucht die Initiative Guben tut gut, seit 2018 neue Bewohner in die Kleinstadt zu locken. Aber erst ihre Aktion in diesem Sommer hat richtig was gebracht, erzählt Kerstin Geilig von der Initiative Guben tut gut.
Im Nachgang sind hier so wahnsinnig viele Anfragen nach Wohnraum, nach Arbeit, nach der Region gekommen, sodass wir also regelrecht überwältigt waren und das uns ganz, ganz viel Arbeit gemacht hat, aber Arbeit, die Spaß macht.
Seit einem Monat hat Annika Franze jetzt offiziell ihren Zweitwohnsitz in Guben. Zur Sicherheit behält sie noch ihre Mietwohnung in Berlin. Sie ist offen für alles und erstmal neugierig auf ihren ersten Winter in der Kleinstadt mit viel Natur.
Ich komme hier einfach total runter. Ich habe das Gefühl, mein Anspannungslevel sinkt hier ganz doll. Und ich merke das vor allen Dingen immer wieder, wenn ich zurück nach Berlin fahre, wenn ich da was erledigen muss, dass ich dann immer viel schneller gestresst bin als hier in Guben. Ich merke das jetzt immer mehr, dass Guben richtig gut tut.
Und Guben tut es gut, dass Annika auf Instagram weiterhin erzählt von ihrem neuen Lebensmittelpunkt in der Kleinstadt an der polnischen Grenze.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.